ARD Sounds.
Das sind Dinge, die können wieder passieren. Also natürlich weder mit einem Hitler, noch muss es Gaskammern oder Juden dazu geben. Das kann in ganz anderen Konstellationen wieder passieren, wieder geschehen. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit dem Historiker und Journalisten Götz Ali. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich intensiv mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust. Sein neuestes Buch dazu heißt »Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945«. Und darüber unterhalten wir uns heute, worauf ich sehr gespannt bin. Hallo Herr Ali, danke, dass Sie mein Gast sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Ali, wie konnte das geschehen? Das ist eine Frage, die sich viele von uns immer wieder stellen, wenn sie auf das Dritte Reich, die Nazis und deren Verbrechen im Zweiten Weltkrieg blicken. War diese Frage auch Ihr Antrieb, dass Sie sich seit den 80er Jahren mit dem Thema so intensiv beschäftigt haben?
Ja, zumindest war das ein Antrieb und ich habe mich nicht erst seit den 80er Jahren damit beschäftigt. Ich habe mich zuerst schon als Schüler damit beschäftigt. Wir wurden nämlich auch von der Schule gezwungen, uns damit zu beschäftigen. Und zwar, da war ich in Bayern, weil wir mussten der Karriere meines Vaters immer hinterherziehen, was für Schüler unangenehm ist und für Kinder. Und da war ich so 16 ungefähr oder 15. Und da wurden wir unvermittelt in den Filmkeller geführt. Und es wurden uns von Erwin Leiser, einem schweizerischen Juden, die Filme vorgeführt, ein Film vorgeführt, in dem man die Leichenberge in Auschwitz, in Buchenwald und in Bergen-Belsen sah. Naja, und am Abend gab es dann diese dumme Frage, wie war es in der Schule? Ich sagte, ach, interessant. Und meine Eltern liefen voll ins Messer. Erzähl doch mal. Und die versteinerten. Das Problem lag nämlich weniger beim Staat. Staatsanwaltschaften haben ja damals wieder ermittelt und junge Kriminalbeamte. Und Zehntausende deutsche Männer und auch Frauen vernommen, Hunderttausende in dieser Kartothek in Ludwigsburg sind weit über 1 Million deutsche Namen, die irgendwie im Zusammenhang mit NS-Verbrechen vorkamen, manchmal auch nur als Zeugen. Und ich bin zu Vorträgen von Fritz Bauer, dem Generalstaatsanwalt in Hessen, in Frankfurt gegangen, der das Auschwitz-Verfahren geführt hat. Ich habe mir die Auschwitz-Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte als Schüler gekauft und gelesen. Und eine ganze Reihe Bücher, die ich heute noch habe, auch kam ich einem meiner Großväter auf die Schliche, weil ich anfing, Texte von ihm zu lesen. Und das hörte dann auf. Und zwar mit der Studentenbewegung, mit der 68er-Revolte.
Wo Sie mittendrin waren? Sie haben an der FU in Berlin studiert?
Ja, ich wollte dahin. Und das ist irre, aber ich finde es auch verständlich. Wir waren die als Nachkriegsgeneration, die entweder am Kriegsende oder kurz davor oder kurz nach dem Krieg geboren wurden, so wie ich, die Ersten, die in diesen Abgrund gucken mussten. Und zwar völlig unvorbereitet. Ja, da hat uns niemand gepampert vorher mit Schulunterricht und irgendwelchem pädagogischen Zeug. Nix. Das war überraschend, sehr überraschend. Und wir wurden da überfordert im Grunde. Und je mehr sich diese Studentenbewegung in Deutschland radikalisierte, desto mehr redeten wir nicht mehr vom deutschen Nationalsozialismus, sondern vom internationalen Faschismus. Und der wohnte glücklicherweise in Washington. Beim Schah von Persien hätten wir ihn nur noch gehabt eine Weile. Ja, beim Schah von Persien und natürlich in Vietnam, in Südvietnam. Und wir identifizierten uns mit den Guten, den antikolonialen Bewegungen, den antiamerikanischen Bewegungen und so weiter. Und plötzlich hatte das Ganze keine deutschen Namen mehr und fand nicht mehr in Deutschland statt. Und wir brauchten, je nachdem, 5 bis 10 Jahre, um wieder auf den Boden der deutschen Geschichte zurückzukommen. Und jemand, der das genau vorhergesehen hat, war Kurt Georg Kiesinger, unser herrlicher Bundeskanzler, der immer als Altnazi geschmäht wird. Wissen Sie, was der im Bundeskabinett gesagt hat?
Verraten Sie es
uns. Als wir 68 anfingen, Ach, wisst ihr was, hat er gesagt, die benehmen sich genauso gegenüber der Regierung, wie ich mich 1932 benommen habe. Und das Nächste, was er sagte, mit ihrem Internationalismus und mit ihren Befreiungsbewegungen und Che Guevara und so, die wollen aus der deutschen Geschichte fliehen. Und das wird ihnen nicht gelingen.
Und Sie wollten nicht fliehen? Sie haben sich dann damit beschäftigt?
Ich bin längst nicht der Einzige. Viele sind auf diesen Boden zurückgekommen. Gucken Sie die Biografie von Joschka Fischer an oder so. Der ist ja fast genauso alt wie ich. Oder genauso alt. Ja, und danach habe ich dann, da spielen auch Zufälle natürlich eine Rolle, unter anderem der Zufall, dass ich mich als Journalist mit einem Euthanasieprozess beschäftigt habe und mich da vertiefen wollte, auch deshalb, weil ich ein Vater einer schwerbehinderten Tochter wurde, die heute 47 ist. Ja, und so fing das an und dann wollte ich eigentlich immer wieder Pausen machen und war dann auch Journalist zwischendrin bei der Taz, später bei der Berliner Zeitung. Also 4 Jahre Taz, 4 Jahre Berliner Zeitung und habe auch andere Sachen gemacht, auch andere Arten von Büchern geschrieben oder für andere Bücher bearbeitet. Aber immer wenn mir was Neues einfiel, habe ich wieder angefangen, mich hingesetzt und einen neuen Aspekt bearbeiten.
Sie haben gesagt, Ihre Eltern, als Sie damals von der Schule erzählt haben, nach Hause gekommen sind, die versteinerten die Gesichter Ihrer Eltern. Ihr Vater Ernst Ali arbeitete ab 1937 als kaufmännischer Referent bei der Gau-Jugendführung im Gau Saarpfalz, war also Angestellter der Hitlerjugend und Ihre Mutter war beim Bund Deutscher Mädel und auch Teil der Rundfunkspielschar mit regelmäßigen Auftritten im Radio. Haben die vorher zu Hause was erzählt über ihre Zeit im
Ja, natürlich. Also mein Vater wurde schwer verwundet im Krieg, hat sehr knapp überlebt. Und der hat also von diesem ganz kurzen Einsatz an der Ostfront hat er durchaus erzählt, aber vor allem eben von seiner Verwundung.
Er war im Lazarett unweit des Warschauer Ghettos in Warschau untergebracht.
Ja, das müssen wir auch noch besprechen. Und er war dann aber, das hat er natürlich besonders gerne erzählt, der Apparat der Hitlerjugend in der zweiten Kriegshälfte übernahm die Kinderlandverschickung aus den Industriegebieten. Und weil er nach seiner Verwundung nicht mehr kriegseinsatzfähig war, aber dann doch relativ gesund wieder, wurde er Leiter der Kinderlandverschickung im Sudetenland, also Berliner Kinder und aus dem Ruhrgebiet Kinder, 15.000. Dafür war er verantwortlich mit Lehrern und Personal und in beschlagnahmten Hotels, tschechischen Hilfskräften. Und das hat er sehr gut gemacht und hat die auch alle zurückgeführt. Also als der Russe dann da die Rote Armee anrückte. Und ja, also das ist sozusagen seine Sonnenseite gewesen. Und davon hat er natürlich viel erzählt und es stimmt auch. Es gibt auch eine Literatur darüber, auch Erinnerungen von Leuten, die damals dahin verschickt waren. Da kommt er auch vor. Das klingt alles sehr angenehm.
Und die Schattenseite, was hat er darüber erzählt? Die Dinge, die er an der Ostfront erlebt hat, im Lazarett, an der Mauer?
Gar nichts. Also das Erste war mit den Juden. Ich habe dann gesagt, naja, ihr habt das doch alle gewusst, als die mich da am Abendessen da verwickelten, ja, und sie so, ihr habt das, nein, wir haben gar nichts gewusst, war die erste Reaktion. Aber es ist eben doch interessant, ja. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben mir dann kurz vor ihrem jeweiligen Tod eben doch mehr erzählt, also auch schon zwischendrin ein bisschen mehr, das lockerte sich. Die hatten es jetzt auch mit mir nicht einfach, das muss ich zu ihrer Ehre sagen und die, ja, das waren wirklich kleine Rädchen, kleine Stützen dieses Systems. Meine Mutter war ja noch Schülerin beim BDM und die war begeistert da bei dieser Rundfunkspielschar. Die hatte eine schwierige Position in ihrer Familie als Jüngste und das war die Schwestern. Das war alles nicht so nett für sie. Und beim BDM da alle 4 Wochen Rundfunkspielschar und da auftreten mit allerlei Gesängen. Ich kann übrigens eine ganze Menge davon, ist ja logisch. Und die erzählte mir kurz vor ihrem Tod, dass ihre Freundin Annemarie auf Druck ihres Ehemanns ein Kind zur Euthanasie gegeben habe. Ja, und dieser Ehemann, das war der Chef meines Vaters. Das war der Gau-Jugendführer des Saarlandes, Herr Kröcher, Walter Kröcher. Und das ist interessant, dieses Detail. Sie hat mir nicht erzählt, ob das ein Junge oder ein Mädchen war, aber ich habe das dann verwendet, diese Geschichte, in meinen Texten auch. Und irgendwann hat mir ein Leser geschrieben, da ist die Sterbeurkunde. Und es muss ein relativ leicht behindertes Kind gewesen sein, das da im Eichberg, Anstalt Eichberg im Rheingau, zur Ermordung hingebracht wurde, also von den Eltern. Und mein Vater, auch sehr spät, erzählte mir und meiner nächstälteren Schwester, dass er natürlich sehr viel wusste. Denn er lag als schwer Verwundeter, der wirklich knapp überlebt hatte, ein schwerer Brustdurchschuss an allem knapp vorbei und mit großen Vereiterungen, dann zur Rekonvaleszenz mindestens 8 Wochen im Lazarett in Warschau. Und das war psychologisch. Die haben die Schwerverwundeten und so weiter und auch Mittelverwundete nicht nach Hause gelassen, damit die Frauen, die Mütter, die Bräute, die nicht sehen. Ja, damit die erstmal wieder hergestellt sind, ein bisschen diese Traumata vergessen und dann so als weitgehend Genesene also erst nach Hause entlassen werden. Und so war also dieser ganze Streifen da, Warschau, Lemberg, bis runter nach Ungarn, voll von Lazaretten und war randvoll mit deutschen, mit holländischen, mit norwegischen Krankenschwestern und so weiter. Ja, und er erzählte dann, 2 Jahre vor seinem Tod, da war er schon ziemlich alt und auch so ein bisschen dement, aber im Vergangenen ja sehr zu Hause. Ja, also sein Lazarett habe direkt neben der Ghettomauer gelegen.
In Warschau.
In Warschau und zwar war das März, April, Anfang Mai 1943.
Aufstand im Warschauer Ghetto.
Daneben fand der Aufstand im Warschauer Ghetto statt. Das bedeutet 55.000 ermordete Juden innerhalb von 5-6 Wochen. Und er sagte, wir hörten die Schreie, die Schüsse, die Explosion und wir wussten, was da los war. Interessanterweise kommt dieses Lazarett, ich hätte ja früher schon draufkommen können, aber man ist da bei Verwandten manchmal nicht so schlau, wie wenn es ein bisschen weiter weg ist. Er erzählte das und dieses Lazarett kommt in dem Film Der Pianist vor. Und also von Roman Polanski, weil der Pianist wohnte da direkt und versteckte sich auch mal kurz innerhalb dieses Lazaretts. Da habe ich schon an meinen Vater gedacht, aber noch nicht diese Frage mir gestellt, was da eigentlich los war. Ja, er hat das selber gesagt und man darf annehmen, dass die allermeisten dieser Soldaten, es war ein Lazarett mit 10.000 Betten und es gab mindestens 10 solche Reservelazarette in Warschau, die waren natürlich weiter weg. Das seine war direkt an der Mauer, wie er auch sagte, ich habe es auch festgestellt, wo es war. Die allermeisten und er vielleicht auch, haben alles Mögliche, was sie erlebt haben, mit ins Grab genommen und niemals drüber gesprochen. Das ist mir eigentlich wichtig. Ich möchte mich nicht von meinem Vater distanzieren. Er ist ein relativ normales Beispiel für diese Zeit. Er war, als das anfing, war er mal gerade 20, ja.
1912 geboren?
Hm? Ja, und hat sich auch Zeit gelassen mit seinem Eintritt in die NSDAP, eigentlich erst als er hier in die Saarpfalz kam. Das war auch ein Zufall, weil ein Freund hat ihm gesagt, na, wir haben da und wir sind eine junge Gruppe und mach doch mit und so, ja, und wir brauchen da einen fürs Kaufmännische. Und dann hat er das halt gemacht und dann erst hat er sich entschlossen, in die NSDAP einzutreten. Vorher war ihm das nicht wichtig. Das scheint mir ganz offenkundig zu sein. Und er sagte, als Abiturienten und Schüler in der Oberstufe sind wir mal zu den Kommunisten und mal zu den Nazis gegangen, einfach weil da so viel los war. Das hatte so was Wildes, also so für Jugendliche damals offensichtlich ein Spaß, da irgendwie dabei zu sein, wenn es hochherging.
In Ihrem Buch versuchen Sie ja eben auch die Frage zu beantworten, wie es möglich war, dass in Anführungszeichen ganz normale Menschen aller Schichten und Bildungsgrade, die bis dahin eigentlich keine Berührung mit so etwas wie den Nazis hatten, sich von diesem Regime haben anstecken lassen oder dem auch gefolgt sind. Was ist Ihre Antwort darauf?
Na, einmal muss man sich klar machen, wie schwer die Weltwirtschaftskrise in Deutschland war. Das trifft übrigens nicht für das Saarland zu. Da war sie weniger stark, weil das zum Währungsgebiet des französischen Francs damals noch gehörte. Und die Not war riesig. Also man muss sich das vorstellen. Ein Viertel der Erwerbstätigen, die bei Vollbeschäftigung erwerbstätig gewesen waren, 1929 war arbeitslos. Ein weiteres Fünftel in Kurzarbeit. Ein soziales Netz gab es nicht. Und Löhne, Gehälter, Renten, Pensionen waren um 25-30% gesunken für diejenigen, die überhaupt Löhne kriegten. Aber auch alles. Und die Leute lebten zu 80-90% an der Kante der Existenz. Wenn wir das auf heute hochrechnen, wir haben ja heute ein viel dickeres Polster, eine riesige Mittelschicht und so weiter. Wir können uns das kaum vorstellen, in welch elender Situation sich die Leute und auch auswegsloser Situation sich die fühlten. Und Hitler hat eigentlich, man lernt so in der Schule, hier ein wildes KZ und da ein Mord, stimmt. Ja, aber er hat ganz banale Sachen gemacht. Also er kam sofort, um es mit Carsten Linnemann zu sagen, dem CDU-Generalsekretär, ins politische Machen. Und zwar sehr schnell. Es wurden gestoppt, rechtskräftige Pfändungstitel und Exmittierung aus Wohnungen, wenn die Leute nicht mehr die Miete zahlen konnten oder ihre Raten nicht. Es wurde die Versteigerung von Bauernhöfen untersagt. Gerichtsvollzieher wurden angewiesen, sich auf die Seite der Schuldner zu stellen und nicht auf die Seite der Gläubiger. Also genau das Gegenteil von dem zu tun, wofür sie eigentlich da sind. Mhm. So primitive Sachen wie der Staat war pleite, die Krankenversicherung, alle waren pleite. Da gab es also für jeden Arztbesuch musste man 50 Pfennig bezahlen und für jedes Rezept auch. Das klingt uns heute lächerlich. Aber ein Rentner hatte damals 25-30 Mark im Monat in Deutschland. Da ist es schon wieder nicht lächerlich. Und eine Arbeiterfamilie, in der einer arbeitete, hatte 120 Mark im Monat. Hitler hat diese sogenannte Krankensteuer halbiert auf 25 Pfennige und für Witwen und Waisen ausgesetzt und auch für Kriegsbeschädigten, also abgeschafft.
Also auf das Soziale
also gesetzt? Wirklich einfachste Maßnahmen. Und die Sozialdemokraten haben sich gegenseitig geschrieben, das hätten wir eigentlich auch machen können. So. Und warum haben sie es nicht gemacht? Weil ein sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter wusste nicht mehr, wie es ist, wenn der Gerichtsvollzieher klingelt. Die Leute der NSDAP, die Aufsteiger von unten waren und sie auch nach oben arbeiten wollten, die wussten das noch, dieses Gefühl, wenn es da klingelt und wenn man irgendwie nicht bezahlen kann. Ja, und das war erstmal für den Start gut. Und auf dieser Ebene gibt es noch zahllose andere Maßnahmen, die ich jetzt nicht nennen muss. Dann hat Hitler auch etwas getan, das erinnert er doch an heute, nämlich einen Reformstau der Weimarer Republik aufgelöst. Der war riesig. Denn die zentralen Parteien der Weimarer Republik, also die demokratische Mitte, also das katholische Zentrum, SPD und die beiden liberalen Parteien, die haben sich zerlegt. Pünktlich zur Weltwirtschaftskrise 1929-30 haben die aufgehört, sinnvoll zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es so Sachen wie eine Reichsstraßenverkehrsordnung von 1934, bis heute in Kraft. Vorher war es in Bayern anders als in Preußen, was den Straßenverkehr betrifft. Und die deutsche Staatsbürgerschaft gibt es seit 1934. Vorher stand in den Reisepässen Bayern, Sachse, Hesse, Preuße. Einheitliche Katastervorschriften. Ich könnte Ihnen 100 solche Sachen nennen, die wir alle noch haben, die in der Weimarer Republik diskutiert worden waren. Aber die konnten sich auch mit dem Länder durcheinander und so weiter, der föderalen Bremse, nicht durchsetzen und einigen. Und das wurde dann gemacht und die Leute sagten, aha, es geht doch. Und es geht aufwärts.
Also Sie sind, wie Sie sagen, ins Machen gekommen, offenbar auch mit einem riesigen Tempo. Aber das waren ja nicht nur die Arbeiter, die den Nazis und Hitler gefolgt sind. Das waren Menschen aus allen Schichten und allen Bildungsgraden. Wie erklärt sich das da?
Ja, das ist interessant. Also erstens ist die NSDAP die erste Volkspartei in Deutschland gewesen. Ja, also das Zentrum war für Katholiken. Das konnte eigentlich so ein preußischer Protestant nicht wählen. Ja, die liberalen Parteien waren hochbürgerlich, also das war wirklich für die Bourgeoisie, um es marxistisch auszudrücken. Die Sozialdemokratie verstand sich als Arbeiterpartei, die Kommunistische Partei auch. Dann gab es die Bayerische Volkspartei, die Vorgängerin der CSU. Da musste man eben richtiger katholischer Bayer sein, um die gut zu finden. Ja. Und Hitler hat gesagt, wir machen eine Partei für alle. Da gibt es keine regionalen Streitigkeiten, keine religiösen. Und da dürfen alle Schichten rein und wir wollen alle zusammen und wir wollen die gesellschaftlichen Gräben schließen. Ja, also so. Das ist das eine. Und das andere ist, was Hitler sehr gestärkt hat, ist die soziale Aufwärtsmobilisierung.
Also der Aufstieg.
Soziale Aufstieg. Das kommt deswegen, das sind die Guten, also ich muss es wirklich sagen so, die guten Voraussetzungen für den Nationalsozialismus, die immer richtig sind, die geschaffen worden sind und die sich dann zufällig mit der Weltwirtschaftskrise kreuzen. Wir haben den höchsten Bevölkerungsüberschuss, den es jemals in der deutschen Bevölkerungsgeschichte gab, zwischen 1900 und 1915. Nämlich 11 Millionen mehr Geburten als Sterbefällen. Das sind 22 Millionen junge Leute, die auch relativ unbeschadet durch den Ersten Weltkrieg kommen. Das sind die jungen Leute von Hitler. Und gleichzeitig in der späten Kaiserzeit und erst recht in der Weimarer Zeit beginnt der allgemeine Wille zum sozialen Aufstieg.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, ohne junge Menschen kein Hitler.
Ohne junge Menschen, ja. Die Erstwähler, die Jungwähler, das waren die, die ganz überwiegend Hitler gewählt haben. Und die NSDAP war eine extrem junge Partei. Die hatte am Anfang ein Durchschnittsalter von 25 und das stieg dann mal so auf 29 Richtung 1933. Also das waren die Newcomer, der Nachwuchs. Wir wollen was, wir wollen die Welt verändern. Also durchaus, ja, wie man in dem Alter so drauf ist. Und deren Aufstiegswille, der war allgemein, das kann man auch in den Biografien der Gauleiter sehen. Nimmer. Also zum Beispiel der Josef Bürkel, der hier Gauleiter war, Erfinder übrigens der deutschen Weinstraße, funktioniert bis heute, ja, als Tourismusprojekt, um den Weinbauern, die so arm waren, wie man es sich kaum vorstellen kann heute, um denen irgendwie eine Chance zu geben, eine Zukunft zu geben. Das waren Volksschüler. Der hatte sich dann hochgearbeitet, das konnte man damals, zum Volksschullehrer. Also mit 8 Klassen Volksschule ging, konnte man, wenn man gut war, aufs Lehrerseminar. War er im Ersten Weltkrieg, dann war er Lehrer, der sprach da unten den pfälzischen Dialekt und so weiter, der kannte die Leute und hatte auch immer eine offene Tür, flachhierarchisch. Also mein Vater hat mir erzählt, zum Gauleiter konnte man immer reingehen, die Tür stand offen, unangemeldet und sagen, also wir brauchen für das und das Geld, was können wir machen? Ja, so. Das war einer, der einfach wusste, wie es unten aussah. Und so sprach der auch mit den Leuten.
Also man achtete nicht auf die Herkunft und hat eine ordentliche Geschwindigkeit hingelegt, hat den Menschen Chancen gegeben. Aber wie hat man all diese Wohltaten und sozialen Leistungen dann auch finanziert?
Mit Krediten, mit Schulden. Ganz blind und dieser Staat war bald vollkommen überschuldet. Aber das Schöne daran war, man hat den Reichshaushalt geheim gehalten. Das ganze Dritte Reich können Sie nirgends über in Deutschland in den Zeitungen irgendwas von Haushaltslöchern lesen. Oder dass irgendjemand Sorgen hätte, dass man was nicht bezahlen könnte. Das war von diesem Problem und ich finde, das wäre heute auch schön. Man kann es jedenfalls verstehen, dass die Menschen es angenehm fanden.
Sie wollten offenbar auch nicht wissen, wie es bezahlt wird oder wo das Geld herkommt.
Ja, wer möchte das schon wissen, wenn heute meine Rente erhöht wird? Wir wollen auch nicht wissen, welche Lasten da auf die nächste Generation zukommt. Nimm das. Das ist doch menschlich. Also und diese relativ normalen Mechanismen, die es auch heute alle noch gibt, die spielen eine große Rolle in meinem Buch und ich lehne es ab, also dieses Problem einfach, also wie die Menschen da so reingezogen wurden, das waren ja auch alle nicht irgendwie 150-prozentige Nazis, die meisten nicht. Das ist eine Erfindung der ZDF-Filme, Serien. Also da hat man immer so das Gefühl, weil die diese Goebbels-Propaganda-Filmstreifen immer verwenden, als hätte ganz Deutschland innere Wallungen und Hormonausschüttungen bekommen, sobald man irgendwie was vom Führer nur riecht, ja. Das ist nicht der Fall. Die Leute waren skeptisch, ja, skeptisch. Und trotzdem haben sie es gemacht, weil sie hofften, naja, es wird irgendwie besser. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, die kümmern sich auch um die kleinen Leute, die denken an uns und führen einfache soziale Maßnahmen. Das lag im Zug der Zeit. Aber eingeführt hat es eben Hitler, gesetzlichen Urlaub. Gab es vorher nicht. Der erste gesetzliche Feiertag in Deutschland, an dem Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Lohnfortzahlung gewähren mussten, also für Sonntag hat man damals nichts bezahlt, ja, ist der 1. Mai 1934. Das steht im Reichsgesetzblatt. Das ist ein bezahlter nationaler Feiertag. Der 1. Mai 1933 war der 1. Mai zum ersten Mal ein Feiertag. Der hieß nicht Tag der Arbeit, sondern Tag der nationalen Arbeit. Ja, und mit solchen Mitteln, die eigentlich sehr einfach sind, und einer ungeheuren politischen Geschwindigkeit und Aktionsdichte. Dazu gehören natürlich auch Feinderklärungen. Dazu gehört natürlich auch, wir wollen, dass dieses Land wieder groß wird. Es ist so zum Unrecht unterdrückt worden durch den Versailler Vertrag und so weiter. Und die Folgen dieses Aufschwungs, also auch wie sich das hier ins Saarland, das ja bis Januar 1935 der internationalen Verwaltung mit sehr starker französischer Dominanz unterstand und zum Währungsgebiet des französischen Francs gehörte, weswegen es den Saarländern deutlich besser ging als den Reichsdeutschen, also in jeder Beziehung.
Und trotzdem haben sie sich für Hitler-Deutschland entschieden.
Und sie haben sich für Hitler-Deutschland entschieden. Und es gab drei Möglichkeiten in dieser Abstimmung, die im Versailler Vertrag vorgesehen waren. Es waren eigentlich nur zwei vorgesehen, aber es kam eine dritte hinzu. Die eine war für Frankreich votieren, das taten nur 0,4% der Saarländer. Die andere für Deutschland und die dritte, wegen Hitler, war die, dafür wurde auch propagierte die SPD und die Kommunistische Partei, lassen wir die internationale Verwaltung und warten ab, bis Hitler weg ist und stimmen dann ab nochmal. Und dafür konnte völlig frei agitiert werden und geworben werden. Und das haben SPD und KPD auch gemacht. Die KPD war stärker im Saarland als die SPD damals. Aber sie hatten eine Menge Wähler. Und bei dieser Abstimmung, es gab so ein Gremium der Saarländer. Das war kein richtiges Parlament, aber doch sowas wie ein großer Gemeinderat, der in wichtigen lokalen Fragen überall mitbestimmen konnte. Und bei dieser Abstimmung verloren die SPD und die KPD 2/3 ihrer Wähler zugunsten Hitlers. Das muss man sich klar machen. Und das war hier eine Arbeiterregion. Stahlbau, Bergbau, Stahlhüttenindustrie. 2/3, obwohl die wussten, ihre Parteien sind da verboten, Teil ihrer Funktionäre sitzen im Gefängnis oder sonst wo oder der ein oder andere ist ermordet worden. Natürlich auch das sehr starke Zentrum, also die katholische Partei, wusste, das ist alles verboten, was wir haben. Und es ist 1934 schon der ein oder andere von uns beim sogenannten Röhmputsch erschossen worden. Ja, trotzdem alle für Deutschland.
Warum?
Ja, wir wollen heim zum Führer und da geht's so schön aufwärts. Ja.
Also dieser Aufstieg war das eine, aber Sie haben es gesagt, bei allen Wohltaten und Aufstiegschancen und Versprechen, mit denen die Nazis, die Deutschen und dann offenbar auch die Saarländer hinter sich scharten.
Es gab auch die Österreicher.
Auch die Österreicher. Es gab aber auch die Hetze, nicht nur gegen Juden, die Ideologie der Nazis, die außenpolitischen Drohgebärden und die Aufrüstung. Besorgte das die Deutschen nicht?
Na, die Aufrüstung war zunächst geheim. Und dann ging es ja so, die Propaganda war, wir wollen wieder die Wehrfreiheit. Von rechts bis links, einschließlich der KPD, die übrigens 1932 einen eigenen Judenabschnitt in ihr Programm aufnahm sozusagen und die auch gelegentlich die Rückgabe von Elsass-Lothringen an Deutschland forderte. Das erwartet man von der KPD nicht, aber so war es, ja. Völlig plemplem. Also sich anpasste in jeder Richtung. Diese Parteien verurteilten alle den Versailler Vertrag als Schand- und Schmachfrieden. Alle. So. Deswegen war jeder Verstoß Hitlers gegen den Versailler Vertrag unendlich populär. Also das war wir zahlen jetzt nicht mehr alles, was die von unseren Reparationen wollen. Wir gewinnen diese Abstimmung hier im Saarland ganz locker. Wir machen das nicht, wir machen jenes nicht und wir rüsten auch auf. Da wollen wir mal sehen, was die anderen dazu sagen. Das lief unter dem Motto, wir wollen die Wehrfreiheit wieder gewinnen. Ja, wir sind wieder Wehr. Also wir hatten ein 100.000 Mann her, ohne Luftwaffe, ohne U-Boote, ohne weitreichende Kanonen, ohne Marine, ohne Panzer. Und 1939 hatten wir die modernste Armee Europas, vermutlich mit 800.000 Berufssoldaten und 3,5 Millionen Reservisten schon. Also sehr schnell. Und die Deutschen fanden das erstmal nicht schlecht. Also es lief so unter dem Motto, die anderen sollen mal wieder ein bisschen Respekt vor uns haben, ja, und nicht so auf uns mit immer neuen Forderungen überziehen. Und natürlich waren an der Weltwirtschaftskrise, war irgendwie das Kapital da in New York oder sonst wo schuld, aber natürlich nicht man selber. Also so kann man sich das eigentlich relativ leicht vorstellen. Und wir sind heute von solchen Dingen nicht so weit weg, wie wir denken. Und mit den Juden? Ja, das ist so dieser deutsche Antisemitismus. Das war für Hitler eigentlich integrativ, weil der Antisemitismus war in allen Parteien populär. Also so diese Juden galten irgendwie als vorlaut, schnell aufsteigend. Das taten sie auch. Sie stiegen weit überdurchschnittlich schnell auf, gemessen an der christlichen Bevölkerung. Und so diese, das war jetzt kein aggressiver Antisemitismus, der sich überall in Pogromen ausgetobt hätte. Das hat es eigentlich das ganze 19. Jahrhundert hindurch so gut wie nicht gegeben. Es hat immer so ein reservierter, bösartiger, so mit Neid verbundener, ja, dass die irgendwie besser durchs Leben kommen. Und ich habe auch früher so mit Leuten geredet, die noch in dieser Zeit gelebt hatten. Und dann habe ich immer gefragt, gab es denn bei Ihnen im Dorf einen Jude, ja, einen Juden? Ja, ja, das war der Schlechter. Und das war der Erste im Dorf, der ein Auto hatte. So, also das, solche Dinge fielen den Leuten sofort ein, ja. Also man kann auch zum Beispiel die Stadt Stuttgart, man kann das alles messen, ja, heutzutage. Die Stadt Stuttgart hatte also 1900 irgendwie 3000 Juden, ja, und 170.000 Einwohner und sehr wenige Telefonanschlüsse. Aber mehr als 20% dieser Telefonanschlüsse gehörten Juden. Ja, also da sieht man so.
Da wurde Neid geschürt.
Da war Neid da. Mhm. Der musste gar nicht geschürt werden. Also diese Juden irgendwie, wenn die so vom Staatswegen und man musste es nicht selber machen, mal ein bisschen Dämpfer kriegen und sich nicht überall vordrängen und die besseren Posten haben und an der Universität und im Gymnasium die besseren Schulen. Also der Bildungsvorsprung der Juden war auch damals noch sehr groß. Obwohl er abgenommen hatte, aber Neid findet ja in der sozialen Nähe statt. Also je näher man an den Möglichkeiten ist, die die Leute vor der eigenen Nase haben, desto mehr. Und Neid gibt man ja nicht zu. Man sagt nicht, ich bin jetzt auf Sie neidisch, weil Sie hier diesen Posten haben, sondern man sagt, naja, also ob der sich das mit ehrlichen Mitteln und so weiter und das ist so ein Blender und ja, und das so oberflächlich und ich bin zwar ein bisschen langsamer, aber so tiefsinnig und so, ja, und nehme alles ganz genau. Also so drückt sich Neid aus und das finden Sie in dem, was man so als Antisemitismus bezeichnet, an allen Ecken und Enden. Ja, also dieses Vorlaute, dieses Laute, also man muss sich so vorstellen, also so Reich Ranitzky und Henrik M. Broder jeweils so mit 30 und 40, ja, und davon aber nicht 3, 4, die gelegentlich mal im Rundfunk oder im Fernsehen auftauchen, sondern in so einer Stadt wie Berlin 30.000.
Die Menschen waren ja nicht alle so. Das waren Nachbarn, mit denen man zusammengelebt hat, mit denen man auch eine Verbindung hatte und die dann von den Nazis verfolgt und auch deportiert wurden.
Naja, was heißt hier den Nazis? Also ich bin gerade dabei, mitzuarbeiten an diesem riesigen Werk von H.G. Adler, Der verwaltete Mensch, über die Deportation der deutschen Juden. Da geht es nur um die Deportation. Das ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen Leben und Tod. So, und das lässt sich anhand von Würzburg und Unterfranken machen, weil das der einzige Regierungsbezirk ist, in dem sich die Gestapo-Akten weitgehend erhalten haben. Alle anderen wurden verbrannt. Und in Würzburg war das nicht möglich, weil die Stadt, ich glaube, am 16. März noch radikal zusammengebombt wurde und die was anderes zu tun hatten, als ihre Akten zu verbrennen. Und die haben zufällig überdauert. Und da sieht man, im Dorf, das waren die Bürgermeister, die normalen Dorfpolizisten, die Volksschullehrer. Und dann wurden die Juden am Marktbrunnen gesammelt und unter dem Gejohle von HJ- und BDM-Kindern zum Bahnhof geführt und anschließend das Eigentum, so das kleine Eigentum, verteilt an die Nachbarn. Und die haben alle irgendwie
profitiert.
Mitgemacht, profitiert, gejohlt. Natürlich nicht ganz alle. Manchen war das peinlich, unangenehm. Also die Distanz war eben schon so groß geworden. Und wenn da einer ein Viehhändler im Dorf war, dann hatte man dem den Viehhandel schon weggenommen. Und dann hatte man ihm, dann durften die das nicht mehr und das nicht mehr. Und wenn die einen Laden hatten, dann wurde da nicht mehr eingekauft, weil da wollte man sich nicht sehen lassen, wenn man da einkauft. Und so muss man sich das vorstellen. Das Wesentliche ist, dass das alles öffentlich stattfand. Auch die Deportation nachher, wir wurden in Würzburg gesammelt, diese Juden, und dann deportiert nach Osten. Aber auch das fand, diese Deportation, wie die dann durch Würzburg gelaufen sind, das fand alles am helllichten Tag statt, in jeder Stadt. Das war Prinzip. Die Leute sollten es wissen, sie sollten in die Mitverantwortung gezogen werden und sie haben sich hineinziehen lassen, weil sie vorher schon ein bisschen was davon gehabt hatten und es bis dahin mitgemacht hatten.
Also die Deutschen haben sehr wohl gewusst, was die Nazis da getrieben haben vor ihrer Haustür, aber dann später auch im Krieg im Osten. Ja, und die Nazis, wenn ich sie richtig verstehe, haben sie ganz bewusst zu Mitwissern gemacht. Warum?
Naja, ich spreche gar nicht so sehr von den Nazis. Also das ist mir eigentlich kein so lieber Begriff. Das waren ja nicht die Nationalsozialisten. Das war ein Staatsapparat, der so funktioniert hat. Da saßen nicht nur Nationalsozialisten drin. Die meisten waren normale Beamte, ja. Also auch jetzt zum Beispiel als Goebbels die einzelnen Rundfunkanstalten der Länder zum Reichsrundfunk zusammengelegt hat. Dann mussten die Juden, die da Arbeitenden, raus. Und für die anderen, auch wenn sie vorher ein bisschen links oder liberal waren, eröffneten sich neue Chancen, sofern sie sich anpassten. Und er sagte ihnen, also pass auf, ihr müsst hier gar nicht irgendwie nationale Märsche jetzt spielen. Ihr müsst Unterhaltung machen und mischt euch mal nicht zu sehr in die Politik ein, aber ihr werdet auch besser bezahlt werden und habt neue Aufstiegschancen, denn der Reichsrundfunk wird ganz systematisch ausgebaut. Und das ist ein Element von normalem Opportunismus, ja, dass Menschen irgendwie gucken, dass einigermaßen vorteilhaft über die Runden kommen im Leben.
Aber das hat man bewusst eingesetzt, also sie zum Mitwisser zu machen.
Ja, ich gehe davon aus, dass man das wirklich sehr bewusst gemacht hat, ja, die Leute in dieses System des Bösen hineingezogen hat und es auch ausprobiert hat. Insbesondere hat man es dann auch ausprobiert mit dem Beginn des Krieges. Die Deutschen wollten den Krieg nicht. Und trotzdem haben sie ihn länger als 6 Jahre geführt. Mit 18 Millionen deutschen Soldaten, alle, die laufen konnten am Ende, waren irgendwie dabei. Und sie sind da reingezogen worden. Ja, das ging am Anfang so schnell. Es gab staatliche Fürsorge für die Frauen. Für eventuellen Hunger war vorgesorgt. Die Frauen bekamen viel Geld, den sogenannten Einsatzfamilienunterhalt, also den 90% des Lohnes, den der Mann verdient hatte, wenn er dann bei der Wehrmacht war. Das heißt, die verfügten zum ersten Mal über eigenes Geld. Und das lief alles so langsam und es änderte sich dann radikal, auch die Stimmung im Land. Nach diesen schnellen Siegen, da muss man den Ersten Weltkrieg immer im Hinterkopf haben, mit dem Hunger, mit der Verzweiflung am Ende. Auch die kaiserliche Verwaltung war gar nicht in der Lage, sich um die Frauen zu kümmern. Die mussten irgendwie zur Sozialhilfe gehen, da war nichts geregelt. Ja, mit dem Krieg gegen die Sowjetunion, da wird es richtig verbrecherisch. Der Vorlauf ist aber die Zwangssterilisierung von 350.000 Menschen in Deutschland aus deutschen Familien. die von den Deutschen hingenommen wird.
Also die, man hat geguckt, wie weit können wir gehen bei den Deutschen?
Wie weit können wir gehen? Und dann die Euthanasiemorde. Die hatten Angst vor Widerstand. Und dann haben sie gemerkt, ach, das läuft. Die Leute akzeptieren es, wenn wir sagen, der ist an Lungenentzündung gestorben und er wurde vom Reichsverteidigungskommissar verlegt. Die widersprechen nicht. Der Widerstand war viel, viel geringer, als man dachte. Und die, also darüber könnte man stundenlang reden, warum das so war. Aber das, auch dieser Erfolg, ja, das bis zum Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion sind das 60.000 Deutsche aus deutschen Familien, die da ermordet werden, ohne dass große Probleme entstehen. Und da ist die öffentliche Verwaltung dran beteiligt. Da kommen bei den Vormundschaftsrichtern plötzlich 10, 20 ähnliche Todmeldungen auf der Sterbemeldung auf den Tisch und die winken das durch, bis auf eine Ausnahme. Das war Lothar Kreisig, der spätere Begründer der Aktion Sühnezeichen, der war Vormundschaftsrichter in Brandenburg an der Havel und hat Anzeige wegen Mord erstattet und wurde bei vollen Bezügen bis Kriegsende beurlaubt. So, damit das Ganze läuft, das war einer von 1200 Vormundschaftsrichtern, der das gemacht hat.
Und warum haben die anderen aber geschwiegen, die Familien, die Richter? Die Menschen in Deutschland.
Ja, das hängt natürlich mit der Staatsloyalität, also dieser Staat insgesamt. Und jetzt, wenn Krieg ist und so, dann muss man auch gucken. Also diese Irren sind halt ein bisschen unproduktiv. Also diese erbhygienische Propaganda hat auch die Leute gelähmt, weil da wurde gesagt, naja, also wenn da einer geisteskrank ist und so oder behindert, das kommt irgendwie aus der Familie. Ja, das ist, also das steckt in euch als Familie. Das heißt, es stigmatisiert euch auch. Das ist ein Gedanke, den es auch heute noch gibt in den Familien. Erzählen Sie mir nichts, ja. Dass wenn einer dauerhaft psychisch krank wird, dass da gefragt wird, auch in den aufgeklärtesten Familien, woher kommt es denn, aus welchem Zweig könnte das und so und könnte das noch jemand kriegen von unseren Kindern und so. Das gibt's alles noch. Aber das ist damals sehr radikal gewesen und es war auch, es wurde gefragt, ja, nach Behinderten und psychisch kranken Mitgliedern in der Familie. Zum Beispiel, wenn man Beamter werden wollte, wenn man Ehetauglichkeitszeugnis haben wollte, wenn man ein Erbhofbauer sein wollte. Also man wusste, das ist ein Makel. Und allein dieses Wissen um den Makel hat die Leute gefügig gemacht und sie haben gerne akzeptiert. Sie haben akzeptiert überwiegend gerne, das finde ich falsch, akzeptiert diese gefälschten Todesursachen, ja, und dann gesagt, na, das ist doch auch besser, nun ist der erlöst von seinem schweren Leiden und so wie wir heute manchmal auch sprechen. Ja, so ging das und das hat dieser deutschen Führung, dieser deutschen Regierung, das waren nicht die Nazis nur, da waren ganz viele Karrierebeamte, die vorher und nachher gut funktioniert haben. Das hat denen die Gewissheit gegeben, dass sie es auch versuchen könnten, das weiterzutreiben, dieses Mordprogramm. Und ich glaube, mit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, da brechen die Dämme, da wird gesagt, der sowjetische Soldat ist kein Kamerad, das sind Bestien, das sind Untermenschen, hinterhältige Geschöpfe, eigentlich Tiere. Und mit denen könnt ihr machen, was ihr wollt. Da gibt es kein Kriegsrecht, nichts. Und dasselbe gilt für die sogenannten Ostjuden, die dort leben. Und da muss man sich klar machen, mit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion und wir, die Deutschen, und nicht die Nazis, wir, die Deutschen, sind da mit 3,5 Millionen Soldaten eingefallen. Bis zum Ende des Jahres hatten Deutsche 900.000 Juden erschossen dort, im ehemaligen ostpolnischen, litauischen und so weiter Gebieten, lettischen, estnischen und russischen und 1,4 Millionen sowjetische Gefangene ermordet, entweder durch die Kugel, durch Hunger oder Kälte, und zwar vorsätzlich. Und etwa 250.000 Zivilisten, die irgendwie störten, die als ja, als Kommissare galten, aber Dorfbürgermeister waren oder Kolchosvorsitzende oder Lehrer oder sonst was, die also zur mehr oder weniger sowjetischen Intelligenz gerechnet wurden. Das heißt, es waren pro Tag 12.000 Nichtkombattanten, die die Deutschen ermordet hatten. Und das hat sich keinem einzigen dieser 3,5 Millionen Soldaten, die dort eingefallen sind, verborgen. Das kann man nicht machen bei einer vorrückenden Armee, die auch natürlich dauernd Kontakt zur Etappe und hin und her hat und Urlauber und Verletzte und so weiter. So, die Leute haben das gewusst. Und sie haben von diesem Moment an gewusst, wenn wir den Krieg verlieren, und so lief dann auch die Propaganda für die nächsten 3 Jahre, wenn wir diesen Krieg als Deutsche verlieren und die anderen das mit uns machen, was wir gerade mit ihnen machen, bleibt von uns nichts übrig.
Erklärt das, warum viele Deutsche dem Regime dann so lange die Treue gehalten haben?
Ja, bis zum Schluss hat das ja funktioniert, leider. Ja, das erklärt es. Also man muss sich das ja vorstellen. Im Ersten Weltkrieg bröckelte das seit 1917. In den Munitionsfabriken, die Leute haben gestreikt, auf den Schiffen, an der Front. Die hatten einfach keine Lust mehr. Die wussten nicht, warum sie das machen sollen für den Kaiser. Ja, das hörte irgendwie auf einfach. Ja, sahen es nicht mehr ein. Im Zweiten Weltkrieg haben die bis zum Schluss gekämpft. Mehr als ein Drittel der deutschen Soldaten ist nach dem 20. Juli 1944, also in den letzten 9 Monaten, gefallen. Und mehr als 72% unserer Luftkriegsschäden in Deutschland haben wir in diesen letzten 9 Monaten. In den Städten, unter anderem auch in Saarbrücken, waren die Großangriffe erst im Oktober 1944, also die besonders folgenschweren. Und wir hatten damals vom 20. Juli ab, fielen jeden Tag, also starben jeden Tag 9.000 deutsche Soldaten, obwohl jeder sehen konnte, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen.
Also wurde eine Angst geschürt vor dem Verlust oder der Niederlage?
Aber die musste gar nicht geschürt werden. Also das wurde auch propagandistisch geschürt, klar. Aber die Leute wussten es ja. Die wussten, was geschehen war.
Dass sie sich schuldig gemacht haben.
Ja, natürlich. Mein Vater und nicht nur der. Die wussten das. Die müssen ja nicht individuell Verbrechen begangen haben. Aber sie waren Zeugen. Sie waren Mitwisser. Also ich nenne das den Übergang von der Volksgemeinschaft zur Verbrechensgemeinschaft. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne ein aktiver Verbrecher ist, aber ein Mitwisser, einer, der schwieg, einer, der diese Omerta, also darüber reden wir nicht, das ist so, ja, also mitgemacht hat. Und das waren wirklich sehr, sehr viele Deutsche und auch die Frauen zu Hause, das sprach sich rum. Die Soldaten haben natürlich davon erzählt. Also mein Vater, der ist im ersten Nahkampf, ist er schwer verwundet worden, war Offizier, ja, hatte also eine militärische Ausbildung, war Abiturient, war halt Reserveoffizier geworden auf diese Weise. Im ersten Nahkampf, der ist 35, 36 sozusagen nach der Haager Landkriegsordnung noch ausgebildet worden in Russland, schleppen die ihm 2 russische Gefangene an und er sagt, die sperrt er da mal in den Keller. Und dann sagen die, die da schon länger sind, also seine Untergebenen, wieso, die hauen wir hier auf den Nüschel. So ist das hier. Ich nehme an, dass er da die Wahrheit sagt, er weiß nicht, wie es ausgegangen ist, weil er gleich selber getroffen wurde. Und auch selbst wenn da 10 Minuten dazwischen waren, ist da ein Abriss im Kopf. Ja, also und meine Mutter hat mir diese Geschichte auch erzählt. Das wusste sie von ihm, solche Geschichten. Und wahrscheinlich, das hat sie zwar nicht gesagt, aber hat sie auch diese Geschichte mit dem Warschauer Ghetto genau gewusst.
Wie war das dann für Ihren Vater später, als er darüber erzählt hat, schon als alter Mann, ja kurz vor seinem Lebensende, war da auch ein Schuldbewusstsein da, oder?
Ich glaube schon, aber die haben nicht in diesen Kategorien geredet. Ich glaube schon, dass das eine Last auch war im Leben. Also auch, da wird noch über mehr geschwiegen haben. Eine Geschichte behandle ich in meinem Buch, ja, die mir erst beim Schreiben dieses Buches bewusst wurde, ja. Die finde ich eigentlich interessant. Darüber hat er eben nicht gesprochen. Also, dass er dann wieder rekonvalesziert war, das dauerte mehr als ein halbes Jahr, bis der wieder so einigermaßen hergestellt war, leitete er ein Wehrertüchtigungslager in der Südpfalz. Das wusste ich, das hat er auch erzählt. Da war auch meine Mutter, die wohnte da dann in der Nähe und so. Und ich habe erst nach seinem Tod, da habe ich so die HJ, und das waren halt seine Freunde, da war der 25, als der da angefangen hat. Da in dem Alter macht man Freunde. Und soweit die lebten, kannte ich die auch zum Teil. Und da hat er so eine Sammlung von HJ-Büchern, so aus der Zeit und auch hinterher noch und so. Das hat ihn halt interessiert, ja. Und ich hatte die dann übernommen, aber nicht verwendet weiter. Und dann habe ich, während ich mein dickes Buch da schrieb, habe ich auch schon angefangen, Bücher zu verteilen auf Bibliotheken und so in Gedenkstätten. Und dann war da so ein Doppelband, SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Und den habe ich aufgeschlagen, so ganz naiv. Und da war vorne drin als erstes die Durchbruchsschlacht in der Normandie. Das ist die Schlacht von Fayez. Das habe ich mir angeguckt, weil da wohnt die Familie meines Sohnes. Die Gegend kenne ich. Und diese Kesselschlacht kenne ich auch, weil es da ein Museum gibt. Und habe mir das so angeguckt. Und da waren dann noch andere Schlachten, wo die SS-Panzerdivision Hitlerjugend beteiligt waren, Ardennen und die große Panzerschlacht am Plattensee, also in Westungarn. Das waren die letzten deutschen Erdölquellen, die wir da so hatten. Ja, und dann wollte ich das schon da meiner Familie in der Normandie geben, sozusagen als heimatkundliches Material, weil es so mit Bildern und so war. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum hatte der das eigentlich? Der hat doch sich nie für derartige militärische Literatur interessiert. Ja? Dann habe ich mal geguckt, also im Internet, da gibt es dieses herrliche Forum Wehrmacht. Ja, da denkt man so ein bisschen an Militaristen und Rechtsradikale, das ist aber nicht der Fall. Also die gibt es da bestimmt auch, aber in der Hauptsache so vom Charakter her, die Leute, die das bedienen und betreiben, die haben so die Haltung von Briefmarkensammlern und Eisenbahnfreunden. Also die wollen einfach jedes Detail rausfinden und unterhalten sich darüber sehr kompetent und stundenlang. Ich empfehle das jedem, der was über irgendeine Panzerdivision oder ein Regiment wissen will oder eine bestimmte Schlacht oder auch diese Lazarette in Warschau. Das findet man da ganz genau, sogar mit Fotos. Ja, ja, und dann kam ich drauf, aha, das war also ein Lager, das ein schwer verwundeter Offizier, also der wieder halbwegs hergestellt war, der Hitlerjugend und ein verwundeter Offizier der Waffen-SS gemeinsam betrieben.
Das war Ihr Vater?
Und für die Hitlerjugend war es mein Vater. Und es gab jede Menge davon. In der Saarpfalz, ich habe dann mich gewandt an das zuständige Archiv, das ist in Speyer. Die hatten nichts, aber die hatten einen Parallelfall. Ja, der ganz gut dokumentiert war. Also ein anderes Lager auch in der Saarpfalz. Da war das ganz genauso. Und dann fand ich auch im Forum Wehrmacht gleich, also dass das so ein Lager war und auch ein Bericht von einem, der da ein bisschen früher ausgebildet worden war und wie das so lief. Da gibt es dann noch andere Lebenserinnerungen von solchen Jungs. Und die hat er also mit ausgebildet. Und am Ende fragte immer der HJ-Offizier, wollt ihr zur Waffen-SS? Die haben die besseren Waffen und das sind die schneidigeren Truppen und so weiter. Und da konnte man Nein sagen und dann wurde man aber unter allgemeinem Gelächter und Hohn sozusagen vom Hof gejagt, nach Hause geschickt. Also 95% oder mehr entschieden sich dann für die Waffen-SS in diesen Lagern. Und von diesen Jungs ist mindestens die Hälfte, aber wahrscheinlich ein Dreiviertel in diesen anschließenden Schlachten gefallen. Auch in der Schlacht von Fayez.
Also Ihr Vater hatte diesen Teil seiner Geschichte als Soldat, als Offizier nicht mit Ihnen geteilt oder Ihnen
davon erzählt? Überhaupt nie erzählt. Nichts. Und ich glaube, dass ihn das wirklich belastet hat, auch bis zum Schluss. Er ging immer auch mal so auf westeuropäische Soldatenfriedhöfe und fotografierte das. Und ja, es hätte so eine Gelegenheit gegeben, also das auch zu erzählen. Aber ich glaube, das kann ihn nicht unberührt gelassen haben. Also das ist so ein Geheimnis. Ja, er hat eine Andeutung gemacht, auch vor seinem Tod. Er sagte nämlich dann plötzlich, also er war wie gesagt so mitteldement, er kannte uns immer bis zum Schluss und war auch in der Vergangenheit gut orientiert. Er sagte dann, ja, als ich da dieses Wehrertüchtigungslager machte, kam eines Tages der General Strob und hielt eine anfeuernde Rede, SS-General Strob. Das ist der Liquidator des Warschauer Ghettos. Und der wurde Anfang November, also weil man da die Invasion schon befürchtete in der Normandie, wurde der höhere SS- und Polizeiführer im Gau Westmark. Also der umfasste damals ja auch noch Lothringen. Also die Saarpfalz hatte sich noch mal vergrößert um Lothringen. Also das spricht natürlich dafür, dass das so ein Waffen-SS-Lager war. Aber ich hatte damals auch nicht geschaltet. Da hat das so nebenbei in so einem Halbsatz, ist ihm das entwischt, ja. Und erst jetzt, also durch die Beschäftigung mit diesem Buch. Also ich empfehle das den Leuten, dass sie so gucken, dass sie auch nicht davon ausgehen, dass man jetzt aus irgendeiner formalen Mitgliedschaft in der NSDAP groß etwas schließen könnte. Was haben die Leute gemacht, was haben sie nicht gemacht? Das ist ein kleiner Anhaltspunkt. Aber die Mehrzahl der deutschen Soldaten, die direkt oder indirekt oder als Zeugen, als Mitwisser an ungeheuerlichen Verbrechen beteiligt waren, also in dieser oft sehr verdünnten Form, waren ja nicht Mitglieder der NSDAP. Und das waren, was Osteuropa, was Polen, was Litauen, Lettland, Estland, also die frühere Sowjetunion trifft, das heutige Polen, aber auch Jugoslawien, aber dann eben auch so Morde in der Endphase, Erschießungen von Feiglingen und so weiter. Also die Desertierten, die nicht mitmachen wollen, das Aufknüpfen von Leuten, die irgendwie die weiße Fahne schwenkten 4 Tage vor Kriegsende oder 14 Tage davor. Das haben Millionen Männer und Frauen alles gewusst.
Im Moment gibt es ein großes und gestiegenes Interesse vieler an der eigenen Familiengeschichte und auch an der Verantwortung der Eltern und Großeltern während der Zeit des Zweiten Weltkrieges und auch des Dritten Reiches. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, die Erinnerung und das Interesse an der eigenen Familiengeschichte da wachzuhalten und dem auch nachzugehen?
Ja, ich finde das sehr wichtig. Ich finde das auch für die Selbstaufklärung sehr viel wichtiger, als wenn man die Aufklärung über die sogenannte Nazi-Zeit und den Nationalsozialismus, also vor erkalteten Krematorien in irgendeiner KZ-Gedenkstätte beginnt, sondern eigentlich im Nahraum. Wie war das in Saarbrücken damals? Warum ist diese Abstimmung damals so gelaufen? Wer war hier was? Wer war nach dem Krieg? Also Architekten, die dann die Stadt Saarbrücken wieder aufgebaut haben. Was haben die vorher gemacht? Wie war die Stadtplanung von 1942 für Saarbrücken? Wie wurde die 1950 folgende umgesetzt und einfach fortgeführt? Also diesen ganzen Nahbereich, ja, also und eben auch die Familie, die weitere Familie mit einbeziehen und das führt meiner Ansicht nach in die richtige Richtung. Mhm. Und zwar insofern, als man sich nicht so als Mensch auf der sicheren Seite fühlt. Also, dass man sagt, das könnte ich mir niemals vorstellen, dass ich da irgendwie dran beteiligt war. Sondern, dass man sieht, wie eigentlich normale, genauso intelligente und moralische Menschen wie wir in sowas hineinrutschen, gezogen, also nach der Logik der schiefen Ebene geraten können. Das scheint mir wichtig. Und dass man sich auch die Frage stellt, wie hätte ich mich damals mit 20, 25, 30 oder wie hätte ich mich als Soldat von allen Seiten bedroht, irgendwie mitten in Russland, ja, also verhalten, ja. Also wie schnell kann so eine Verrohung im Krieg geschehen, ja, wie leicht ist das möglich? Also dass man sich mit diesen Fragen konfrontiert und das kann man, wenn man sich die Verhältnisse von damals im Nahbereich und dazu gehört eben die Familie vor Augen führt und man muss sich immer klar machen, diese Deutschen haben in diesen kurzen 12 Jahren die schlimmsten Verbrechen der bisherigen Weltgeschichte begangen und den blutigsten Krieg vom Zaun gebrochen und geführt, obwohl sie es, das findet man in meinem Buch sehr deutlich, eigentlich nicht wollten. Mhm. Ja, die Mehrheit war dagegen, ganz klar. Das waren Menschen, die vorher nicht krimineller waren als wir heute hier und hinterher auch nicht im Durchschnitt. Und zwischendrin haben sie das alles gemacht in einer Zeit von 12 Jahren, die also lebensgeschichtlich für einen bald 80-Jährigen wie mich sehr kurz ist und die aber auch geschichtlich noch kürzer ist. Also wir müssen uns vorstellen, was die in 12 Jahren, also an Effizienz hat es denen nicht gefehlt. Das war total negative Effizienz, ja, im Ergebnis. Aber das, also wir brokeln jetzt seit 35 Jahren an der Wiedervereinigung rum, haben es immer noch nicht richtig hingekriegt.
Aber also, wie fällt nach Ihrer jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Thema Ihr Fazit aus?
Also mein Fazit ist das, es ist ganz falsch sozusagen, das waren die Nazis und die Nazi-Ideologie und so zu tun, als sei das alles vom Mond her gekommen und wären das Marsmenschen gewesen. Klar ist, dass es sich um normale Menschen handelt. Deswegen zitiere ich auch im letzten Satz meinen erst vor 2 Jahren verstorbenen Freund Yehuda Bauer, den israelischen Historiker, der ursprünglich aus Prag stammt und da auf dem deutschen Gymnasium noch war. Der sagte in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag, ich glaube 1998 war das, diese Nazis waren nicht unmenschlich. Das Schlimme ist, dass sie menschlich waren. Und sie waren Menschen wie wir. Und wir dürfen nicht sagen, das waren Teufel, weil sie Nazis waren, sondern wir müssen uns klar machen, dass sie uns als Menschen und als menschliche Möglichkeit, die weiter besteht, nahe sind. Ja, das ist mein Fazit. Und alles, was so auf Distanz hinausläuft, also das war das Monopolkapital, der Österreicher sagt dann, das waren die Reichsdeutschen oder das waren die Industriellen oder das waren so ganz wilde Populisten, mit denen haben wir gar nichts zu tun und die haben das Volk reingelegt, bewusst mit Lügen und so weiter. Ist alles nicht ganz falsch und natürlich haben sie auch Terror gegen die eigene Bevölkerung ausgeübt, aber in, das beschreibe ich ja sehr deutlich auch mit Statistiken, in gering und dann am Schluss stark ansteigendem Maß. Aber das sind Dinge, die können wieder passieren.
Das wollte ich Sie fragen. Kann sowas wieder passieren?
Ja, also natürlich, das weder mit einem Hitler, noch muss es Gaskammern oder Juden dazu geben. Das kann in ganz anderen Konstellationen wieder passieren, wieder geschehen. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ja, deswegen muss man sich, sollte man sich damit beschäftigen und man sollte versuchen, vernünftig daraus zu lernen und sich das auch erklären. Sofern wir hier Deutsche sind, die seit, so Bio-Deutsche, die seit 4, 5 Generationen hier leben, haben wir heute alle welche in unseren Familien. Ja, das kommt einfach durch die Mischung und so weiter. Und das ist statistisch ganz wahrscheinlich. Die NSDAP hatte 8 bis 9 Millionen Mitglieder. Die deutsche Wehrmacht hatte 18 Millionen Männer. Also es gibt keine gewissermaßen altdeutsche Familie, die keine solchen in ihren Reihen hat. Und wir Älteren, die wir unsere Großeltern, Eltern noch kennen, die da dabei waren, wissen, naja, das waren relativ normale Menschen und die waren natürlich dann durch das Kriegsende und auch die vielen dann eigenen Gefallenen am Schluss und den Bombenkrieg, waren die traumatisiert. Das hat auch ihre Erinnerungen natürlich überdeckt. Und früher habe ich die natürlich auch angeklagt, dass die geschwiegen haben, so zäh und lange. Und die meisten auch vielleicht bis ans Lebensende. Aber man muss sich fragen nach all dem, wie hätten die neu anfangen können. Auch Verdrängen ist eine Möglichkeit von Menschen wieder neu anzufangen. Und wahrscheinlich mussten sie das einfach. Es gab dazu gar keine Alternative und es war die Voraussetzung auch für einen möglichen Neustart von Deutschland. Und wir heutigen Deutschen müssen einfach dieser Niederlage auch sehr dankbar sein im Zweiten Weltkrieg und dass die Alliierten doch bei allem mit uns so glimpflich verfahren sind. Man muss sich nur mal einen Moment am Ende vorstellen. Die Deutschen, also wir, hätten diesen Krieg gewonnen. Welche Rundfunksender hätten wir, welche Kinofilme, welche Lebenserinnerungen, welche Denkmäler? Wie würde die Welt heute aussehen? Welche Straßennamen gäbe es? Grauenhaft.
Danke für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche mittwochs neu in ARD Sounds.